Ich habe sie ziemlich klar noch vor Augen. Sie war eine tiefgläubige Frau und hat viel für mich und für meine Schwestern bedeutet. Vor meinem inneren Auge sitzt sie meist in dem Sessel vor dem Fenster. Oft ist sie in sich zusammengekauert. Oft auch hat sie verschlossene Augen gehabt. Meine Großmutter hatte sehr viele Schmerzen, so habe ich es in Erinnerung. Doch keiner konnte sie wirklich verstehen. Und oft sagt sie, mich versteht sowieso keiner. Sie hatte viele Ärzte konsultiert, viele Therapeuten und niemand konnte wirklich diagnostizieren, was sie hatte. Und dann sagten natürlich ihre Nachbarn und Freunde, das ist psychisch. Und sie sagte, ich bin doch ganz klar im Kopfe. War sie auch sehr hellwach. Keiner versteht mich. Doch nur Jesus, mein Heiland, der versteht mich, fügte sie dann hinzu. Das vergesse ich nicht. Nach vielen Jahren wurde dann schließlich doch etwas diagnostiziert. Sie hatte eine Nervenspitzenentzündung am ganzen Körper. Also Zahnschmerzen am ganzen Körper, ja, und rund um die Uhr. Was das bedeutet, und man konnte ihr auch helfen, es gab medikamentöse Hilfe und sie hatte dann wirklich noch 15 gute Jahre, sage ich mal. Aber es war eine harte Zeit, keiner versteht mich, nur mein Heiland. Es ist schlimm, wenn man krank ist, wenn die Ärzte einem angeblich nicht helfen können, bei allem Wissen, was sie dann haben. Und trotzdem fühlt man sich dann noch oft missverstanden. Und man denkt selber, vielleicht bilde ich es mir ja auch nur ein. Nur Gott versteht mich. Gott versteht dich auch. Besser als jeder Arzt und jede Ärztin oder Therapeutin es tun kann. Gott sieht uns als ganzen Menschen. Er hat uns vor Augen in den unterschiedlichen Dimensionen unseres Menschseins. Und er möchte, dass wir bei ihm ankommen, auch wenn wir Not haben. Das ganze Wesen des Gottes, der uns versteht, ist ein Wesen voller Heilung. In der Bibel finden wir unterschiedliche Namen, schon im Alten Testament, wenn dieser eine Gott, an den wir Christen ja auch glauben, der eine Gott, sich offenbart in unterschiedlicher Weise, dann wurden ihm oft Namen gegeben, zum Beispiel heißt er Yahweh Rophe, was so viel heißt wie Gott heilt. Diese Geschichte ist uns berichtet im zweiten Buch Mose. Dort, als das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten kommt und sie sind dann in der Wüste Schur und sie wandern dort umher 3 Tage lang und haben nichts zu trinken. Und schließlich kommen sie an ein Wasser und sind alle hellfroh und sie nehmen das Wasser und es ist bitter, es ist ungenießbar, dieser Schock. Und dann bekommt Mose, ihr Führer, eine Offenbarung und sagt, nimm von diesem Holz und wirf dieses Holz in das Wasser. Und dann wurde das Wasser süß und genießbar. Das Bittere, das heißt Mara, und diesem Ort, den gab man den Namen Mara. Das Bittere, was verwandelt werden kann bei Gott zu etwas Süßem. Die bittere Erfahrung des Lebens, deines Lebens, die Gott verwandeln kann, indem er das große Gnadenholz des Kreuzes hineinhält, dass es genießbar wird. Ich bin Yahweh Rophe, Gott der Heilende. Ich muss mal gucken, ich habe gedacht, ich hätte so ein Ja. Nee, das habe ich nicht. Ihr habt schöne Folien hier. Ja, ach, wir lassen das mit der Folie. Ihr könnt das merken, was ich sage. Es steht auch nicht so viel auf den Folien drauf. Ja. Also am meisten wach zuhören, so wie früher. Ja. Also Yahweh Rophe. Und dass dieser Gott sich immer wieder offenbart wird, im Alten Testament schon so bezeugt, nicht nur mit diesem Namen, aber dieses Heilende, etwa 67 Mal kommt dieser Begriff in anderen Zusammenhängen vor, mit Gott, Gottes Handeln. Und wenn wir das Neue Testament lesen, da wissen wir, dass dieser Gott sich in Jesus offenbart hat und dass Gott Wert darauf gelegt hat, dass Jesus diesen Namen bekommt, schon vor seiner Geburt. Der soll Jeshua heißen, auf Hebräisch, Jesus. Und das bedeutet so viel wie Heiland. Das deutsche Wort Heiland ist genial. Der Heilende, der Wiederherstellende, der Rettende. Es hat einen umfassenden Bereich von heilender Kraft Gottes. Jeshua, Jesus. Im Neuen Testament lesen wir, wie viel Jesus geheilt hat. Etwa ein Drittel aller Berichte in den Evangelien und bei einigen Evangelien sogar noch mehr sind Heilungsberichte, wo Menschen krank sind und Gott berührt sie. Das ist also kein Nebenkrater oder etwas, wofür wir Christen eigentlich gar kein Interesse haben sollten, weil wir ja Ärzte haben heutzutage. Man hatte damals auch schon gute Medizin, so ist es nicht. Nein, es ist Gottes Anliegen. Und wir lesen im Neuen Testament etwa von der neutestamentlichen Gemeinde. Gestern Abend haben wir uns damit befasst, Jakobus 5, wo es heißt, betet füreinander, damit ihr gesund werdet, geheilt werdet. Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16. Diese Geschichten bewegen mich immer wieder, wenn ich über Gott nachdenke. Manchmal stelle ich mir vor, er würde jetzt heute durch die Reihen gehen und würde jeden anschauen. Meist schaut Jesus die Menschen an, bevor er sie berührt. Ist auch interessant. Und wie er dich kennt, wie er dich wahrnimmt. Und manche mögen vielleicht Jesus gar nicht anschauen. Aber er schaut dich an. Und da liegt so viel Liebe drin, in diesen Geschichten. Manchmal sieht er Menschen, die noch nicht einmal ihn sehen können. Manchmal bleibt er vor Leuten stehen, die noch nicht einmal formulieren, dass sie geheilt werden wollen. Es ist faszinierend. Und ich will uns heute eine Geschichte vorlesen, zumindest den ersten Teil daraus. Wir finden sie im Johannesevangelium. Johannes Kapitel 9, dort wird sie uns berichtet. Und ich lese dort die Geschichte von der Heilung des Blinden. Ab Vers 1. Als Jesus nun vorüberging, sah er einen Menschen, der war blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagen: Rabbi, wer hat denn gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete dort einen Teich aus dem Speichel. Und er strich den Teig auf seine Augen und sprach zu ihm: Geh hin, wasch dich im Teich Schiloah, das heißt übersetzt Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und er kam sehend. Diese Geschichte ist eingebettet in eine ziemlich lange Erzählung. Vorher gab es Tumulte, Jesus wird im Tempel konsultiert von den Schriftgelehrten. Und diese Heilungsgeschichte hat eine Nachgeschichte, wo es sehr problematisch ist, wo der Geheilte merkt, boah, es ist gar nicht einfach als Geheilter, sich zurechtzufinden in dem neuen Zustand. Nun, wenn man solche Geschichten liest, ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es dir geht, man kann unterschiedliche Zugänge zum Wort Gottes haben. Man kann darin studieren, man kann darin malen, man kann gucken, man kann das Wort Gottes hochhalten und sagen, sprich es in mein Herz, wie auch immer. Die Texte sind ja sehr unterschiedlich. Eine Form, die in der Kirchengeschichte bekannt ist, ist die Lectio Divina, so heißt das. Also wo man einen Text mehrfach liest und dann gibt es eine zweite Phase da drin, wo man sozusagen sich reinversetzt, gerade bei diesen erzählenden Texten, in die unterschiedlichen Personen, die dort erwähnt werden. Wo man darüber nachdenkt, was, Was hat zum Beispiel der Blinde wohl gedacht? Hatte er wohl einen Namen? Wie hieß der wohl? Das steht ja alles nicht da drin und trotzdem versucht man sich das alles mal vorzustellen. Manchmal, wenn ich predige, predige ich so narrativ, so heißt das auf Hochdeutsch. Also nicht wie ein Narre, wie ein Narr, sondern das Narrative heißt das Erzählende. Eine solche Predigt möchte ich heute mit euch einmal erleben. Das heißt, ich werde versuchen, ich mache jetzt fast wie einen Rollenwechsel, es ist für die ein und anderen schwierig, auf einmal ist nicht mehr der Heiner Ruster, sondern ich versuche in die Rolle dieses wahrscheinlich etwas jüngeren Mannes zu krabbeln, habe mich da reinversetzt. Und während ich das erzähle, werde ich natürlich darin auch Theologie reinlegen. Deshalb bin ich ja Theologe, ja. Ich werde natürlich was reinpacken und ihr könnt immer gucken, wo steht denn das alles? Und manches werde ich erzählen, was erst in der Nachgeschichte berichtet wird. Also hört einfach mal zu. Die erste Szene. Jesus geht nicht an mir vorüber. Irgendetwas war anders an diesem Tag. Wie immer saß ich an meinem Platz vor dem Tempel. Schon als kleiner Junge, meine Eltern hatten mich schon hier hingesetzt. Zum Betteln. Ich wollte ihnen auch nicht zur Last fallen. Jetzt, wo ich älter war, führte mich mein Freund oft dahin. Micha. Ich hatte nur einen Freund, das war Micha. Ab und zu kam er mit. Und dann setzte er sich neben mich und er sagte mir, was er alles sah. Aber ich konnte nichts sehen. Ich bin Jonas. Ich bin von Geburt an blind. Ich kann noch nicht mal einen Schatten wahrnehmen. Es ist nur dunkel. Aber ich höre gut. Ich höre besser als Micha. Es ist interessant, wenn wir beide uns da unterhalten, aber heute an diesem Tag war es irgendwie alles ganz anders. Es war so aufgeregt und man hat gesagt, Jeschua kommt mit seinen Leuten und seinen Menschen zu uns. Und alle waren aufgeregt und es war ein Riesentumult und alle gingen an uns vorüber. Keiner gab mir was. Und dann hörte ich sie schreien. Das soll die Mirjam sein, sagten sie. Sie haben Mirjam erwischt beim Ehebruch. Ich kannte sie wohl so flüchtig. Sie musste aus der Nachbarschaft die Mirjam sein. Ich hörte sie entsetzlich schreien. Sie zogen sie an mir vorbei und ich hörte ihr schreien. Denn nach unserem jüdischen Recht war klar, ein Mädchen, was beim Ehebruch erwischt wurde, das musste gesteinigt werden. Das heißt, man warf so viel Steine auf sie, bis sie tot war. Ich vergesse dieses Schreien niemals. Im Tempel ging es laut zu und ich kriegte das nicht mit. Ich wollte immer hören, aber ich kriegte es nicht mit. Es war zu laut. Nur nach einiger Zeit hörte ich, wie manche an mir vorbeischlichen. Was soll das denn bloß werden, sagten sie. Und ich hörte, wie einige Steine wegwarfen. Wer unter euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Was der da sagt. Sie waren irgendwie betroffen. Manche diskutierten mit ihm wohl noch drin. Dieser Rabbi, er muss noch da sein, der Rabbi aus Nazareth, dieser Jeschua. Und auf einmal höre ich, als wenn er das wohl ist, ganz laut rufen, ehe Abraham war, bin ich. O weh, der nimmt den Mund aber voll, dachte ich. Oh weh, ehe Abraham ist, bin ich. Und sie diskutierten weiter mit ihm und sie waren aufgebracht. Und einige hörte ich, wie sie die Steine wieder aufnahmen und schnell zum Tempel reinliefen. Denn das war gotteslästerlich. Wer kann sowas sagen? Und schon wollten sie ihn steinigen oder was wollten sie tun?
Man hatte keinen Blick mehr für mich und für meinen Freund. An solchen Tagen, wisst ihr, da überlege ich mir, ob ich nicht den Platz wechsle. Meine Tante hat mir gesagt, ich soll zum Teich Siloa gehen. Ja. Oder zum Teich Bethesda, noch besser. Da ist dieses heilende Wasser, wisst ihr. Und wenn man da als Erster hinkommt, dann viele haben Heilung erlebt. Aber ich als Blinder, ich komme ja sowieso immer zu spät. Ich habe mich entschieden, ich bleibe doch lieber hier. Nein, ich bleibe hier. Inzwischen hat sich die Situation auch ein bisschen beruhigt. Wahrscheinlich hat sich der Jesus irgendwie zurückgezogen. Ist ja auch gut so. Doch was war das? Es muss wohl wieder dieser Jesus sein. Irgendwie gehen die Leute vor mir hin und einige, die mit ihm gehen, bleiben stehen vor mir. Sie bleiben einfach vor mir stehen. Vielleicht geben sie mir was. Dann sagt jemand, Meister, wer hat denn gesündigt, er oder seine Eltern? Sag uns, wer hat gesündigt? Wie ich diese Frage hasse. Mein ganzes Leben habe ich sie mir gestellt. Von klein auf an habe ich sie mir gestellt. Meine Eltern haben sie sich gestellt und keine Antwort darauf gefunden. Sie haben geblättert in den Schriften und einige der Schriftengelehrten haben ihnen gesagt, dass schon bei Jeremia und Ezechiel es heißt, dass die Strafe für die Sünde der Eltern nicht auf die Kinder fallen würde. Aber wisst ihr, in unserem Dorf, keiner glaubt es. Alle sagen, wenn du krank bist, ist die Sünde die Ursache. Und wenn du als Blindgeborener geboren bist, dann sind deine Eltern sündig. Wisst ihr, was das zur Folge hatte? Wir waren wie Aussätzige. Keiner wollte mit uns was zu tun haben. Irgendwann vor ein paar Jahren, ich habe einfach aufgehört, darüber nachzudenken. Wer hat gesündigt? Wer hat gesündigt? Und jetzt stellen die ihm die Frage. Ich senke meinen Kopf. Und dann höre ich eine Stimme. Niemand hat gesündigt, weder er noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Ich habe gedacht, was ist das denn jetzt? Kannst du das nochmal sagen, bitte? Aber es kam nichts mehr. Stattdessen hörte ich, als wenn jemand vor mir steht und machte, der spuckt direkt vor mich auf die Erde. Und dann war es noch schlimmer. Ich merkte, wie er mit dem Finger in dem Lehm rührte. Und ich dachte, meine Güte, was macht der jetzt? Der provoziert. Denn das müsst ihr wissen, wir Juden, wir dürfen am Schabbattag nichts rühren. Wir dürfen nichts anfertigen. Wir dürfen keinen Teich kneten. Wir dürfen nicht auf der Erde etwas formen. Das ist unmöglich. Das darf man nicht. Das ist pure Sünde. Aber er machte das direkt vor dem Tempel, vor mir. Und dann kam es noch schlimmer. Er nahm etwas und schmierte diesen nassen Lehm auf meine Augen. So als wenn es nicht schon dunkel genug wäre. Als er das tat, wisst ihr, da war so komisch. Im kurzen Moment musste ich daran denken, wie Gott uns Menschen geformt hat. Aus dem Boden. Der Schöpfer. Aber ich hatte nun den Lehm. Und dann hörte ich die Stimme wieder. Klar, ruhig. Geh hin zum Teich Siloa und wasch dir das ab. Dachte, schlimm genug, dass der mir den Lehm auf die Augen schmiert. Und jetzt soll ich es noch ausbaden. Jetzt muss ich ihn ausbaden, beim wahrsten Sinne des Wortes. Ich war wie gelähmt. Was sollte ich tun? Und Micha sagt, los, geh schon. Er begleitete mich. Er half mir auf und ich spürte jeden Stein unter meinen Füßen. Der Teich Shiloah war nicht weit, der war nur um die Ecke. Aber der Weg dahin war unendlich lang. Oft sind Wege zur Heilung unendlich lang. Jeden Stein spürte ich wie sonst nie unter meinen Füßen. Und das Gerempel und alle. Und dann schrien einige, du elender, dreckiger Sünder, du elender, dreckiger Sünder. Dir geht's recht so. Ich wäre am liebsten weggelaufen, aber ich konnte ja nicht laufen. Sie hielten mich fest und zogen mich und andere riefen, Jeschua, Jeschua, du musst ihm vertrauen, dem Rabbi. Was sollte ich bloß tun? Am liebsten wäre ich zu meinen Eltern gegangen, aber es war zu weit weg. Schließlich kam ich an der Quelle an. Ich war so aufgeregt, ich beugte mich, wie er sagt, mach schon. Ich beugte mich und ich war am Zittern. Ich war so aufgeregt, ich konnte das Wasser nicht an mein Auge kriegen. Es war alles verklebt und die ganze Menge um mich herum und ich war noch, versucht es noch einmal und es ging nicht. Dann habe ich schließlich meinen Kopf reingehalten ins Wasser und habe es abgewischt. Und dann öffnete ich mein Auge langsam. Es war so hell, grell, ich konnte alles sehen und ich machte die Augen wieder zu. Es blendete mich. Und wieder blinzelte ich und dann sah ich die Gesichter. Und ich sah, Micha, ach so sieht er aus. Ich sah die Leute um mich herum und ich sah mich und meine Haut. Ich konnte mich sehen und ich war aufgeregt. Ich sah, ich kann sehen, ich kann sehen, ich kann sehen, schrie ich immer. Und einige schrien noch lauter, elender Sünder. Und andere riefen, Halleluja. Elender Sünder und Halleluja, ein Tumult, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und in mir war Freude, ich war außer mir, ich wollte sofort zu meinen Eltern laufen und ich machte mich auf und schon hielten sie mich fest. Doch ich nahm Micha und sagte, komm, wir gehen. Und schnell waren wir weg, auf dem Weg zu meinen Eltern und ich ging dahin und auf einmal sah ich unser Haus, genauso habe ich es mir vorgestellt. Ich sah mein Haus, es war nicht weit und dann sah ich Nathanael, ich kannte ihn von der Stimme her, unser alter Nachbar. Er stand dort immer mit seiner kleinen Enkelin. Hallo Nathanael, rief ich. Und er sagt, bist du es, Jonas? Nein, nein, du kannst es nicht sein, Jonas. Das bist du nicht, nein, das bist du nicht. Du bist blind, Jonas. Doch, ich bin's doch, Nathanael. Ich kann sehen, der Rabbi hat mich angerührt. Ich kann sehen. Das kann nicht sein, sagte er. Das kommt nicht vor. Wo Sünde ist, bleibt Krankheit. Wie oft habe ich den Satz gehört? Ich war schockiert. Ich wollte weiter zu meinen Eltern. Doch sie griffen mich, sie rissen mich. Und einige der Nachbarn wollten es nicht glauben und sagten, dann musst du dich den Pharisäern zeigen, den Gelehrten, die müssen das prüfen. Geh hin, geh zurück zum Tempel, die wollen das sehen, wenn das richtig ist. Also rissen sie mich zurück. Ich konnte noch nicht mal meine Eltern empfangen. Und ehe ich mich versah, stand ich wieder vor den hohen Herren. Da waren sie, die Gelehrten. Sie zeigten schon auf mich, als sie mich von Weitem sahen. So machten sie immer. Und schließlich stand ich vor ihnen, natürlich auf Distanz, wie sich das gehört. Wer hat dich sehend gemacht? Fragten sie mich. Ich sagte, dieser Rabbi, der Jeschua. Wodurch hat er dich sehend gemacht? Er hat mir ein Lehm gerührt und ihn auf die Augen geschmiert. Weißt du nicht, dass heute Schabbat ist? Doch. Weißt du nicht, dass das Sünde ist? Das ist ein Sünder, der dich gerettet hat, der dich geheilt hat. Weißt du das nicht? Du Sünder. Und ich wollte in den Boden versinken. Ich sagte, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich jetzt sehen kann. Weißt du nicht, dass er ein Sünder ist? Wieder diese Frage. Die ganze Freude, die ich hatte, war schon weg. Ich hatte mir zwischendrin gedacht, wenn ich doch wieder an meinem Platz sitzen würde. Ist er ein Sünder, sagten sie. Ich sagte, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er mich geheilt hat. Das müsst ihr wissen. Und dann wurden sie ziemlich frech und wollten mich sogar schlagen. Du willst uns belehren? Riefen sie. Und einige rissen schon an ihren Klamotten herum, so als Empörung. Es war ein Riesentumult. Und dann sah ich schon, das müssen sie sein, meine Eltern. Sie hatten sie auch herbeigezerrt, auch zum Tempel. Und sie riefen sie, kommt herbei, kommt herbei. Ist das euer Sohn? Ja, sagten sie. Und ich schaute sie an und wir beide weinten. Meine Eltern weinten vor Freude und ich weinte. Aber wir durften uns nicht berühren. Ist das euer Sohn? Sagt uns, wie er geheilt wurde. Ist er blind geboren? Ja. Wieso kann er sehen? Sie waren wie gelähmt. Sie hatten so Angst, dass sie ausgeschlossen werden würden. Noch mehr. Und sagten, er ist doch ein mündiger Mann, fragt ihn doch selbst. Außerdem wussten sie es ja nicht. Schließlich haben sie uns weggeschickt. Übrigens, keiner wollte mit uns gehen. Wir gingen alleine zurück zum Haus. Meine Eltern nahmen mich in die Arme und wir gingen raus. Wir waren glücklich und doch geschockt. Als ich zu Hause war, ging ich raus und schaute den Baum an, den ich oft gefühlt hatte. Und irgendwie wollte ich allein sein. Ich ging etwas abseits. Und auf einmal hörte ich die Stimme wieder. Bist du es? Ich kannte die Stimme. Es war die Stimme des Rabbis. Ich habe dich gesucht, Jonas, sagt er. Ich habe dich gesucht. Und wieder sagt er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Ich wusste, was er meinte. Wenn die Gelehrten vom Sohn des Menschen sprachen, dann meinten sie damit den Messias, den wir alle erwarten. Ja, sagte ich, ich glaube an den Sohn des Menschen, aber wie soll ich denn ihm vertrauen, wenn ich ihn nicht kenne? Und dann schaute er mich an, in meine Augen. Ich sah seine Augen. Und er sagte, der mit dir redet, der ist es. In dem Moment sah ich ein Licht, was ich nie vorher gesehen hatte. Ein Licht, das niemals blendet. Und ich fiel auf meine Knie und sagte, ich glaube an dich, Herr. Ich glaube an dich, Herr. Er legte seinen Arm um mich und ich hatte den Eindruck, als er mich hochhob, dass seine Hand mich nie wieder loslassen würde, dass ich nie mehr allein war. Ich war angekommen bei Gott. Gott hatte nicht nur meine Augen geöffnet, sondern mein Herz. Ich war ganz bei ihm. Ich war heil geworden. Keiner hat mich verstanden, aber Gott hat mich verstanden und geheilt. Dieser Gott ist auch in unserer Mitte, hier und jetzt. So stelle ich mir das vor, dass er durch die Reihen geht und schaut dich an. Vielleicht berührt er dich. Vielleicht tut er Sachen, wo du sagst, wieso muss ich denn den Lehm abwischen? Mach das doch selbst, wenn du Gott bist. Aber er sagt, glaube, tu, was ich sage, geh den nächsten Schritt. Es ist schwer, wenn man Gott nicht versteht. Aber mach es. Vertrau ihm. Und in diesem Sinn wollen wir jetzt diesen Gottesdienst weitergestalten, liebe Freunde. Eine Geschichte nachzulesen, Johannes Kapitel 9. Vielleicht habt ihr Freude, das zu Hause mal nachzulesen. Wie Gott handelt. Und wir wollen gleich auch in diesem Gottesdienst beten, dass Gott so uns berührt. Wir werden unterschiedliche Formen haben. Wir hatten gestern schon unterschiedliche Weisen, wie man beten kann für Menschen, dass sie berührt werden, dass sie heil werden. Heute werden wir im Gottesdienst nach der Anbetungs- oder während der Anbetungszeit eine Zeit haben, die vielleicht ungewöhnlich ist für den einen oder anderen. Keiner muss nach vorne kommen und lange stehen und so machen wir jetzt nicht. Es ist eine ganz schlichte Form. Wenn Gott Kraft hat zu heilen, ist die Form, wie er heilt, überhaupt nicht entscheidend. Deshalb ist ein Wort von ihm genug. Und so wollen wir aber zunächst diesen Gott ehren. Ich lade jeden ein, von ganzem Herzen mitzusingen in diesen Liedern. Auch wenn sie ruhig sind, dass du dein Herz öffnest. Denn Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Wenn du sagst, ich kann ja gar nicht singen, meine Stimme ist entsetzlich, dann schlag wenigstens den Takt mit dem Fuß. Oder geh mit, öffne dich vor Gott im Lobpreis seiner Kinder. Wir wollen eine Zeit der Anbetung haben.